Und damit stürzen wir uns in die Predigt und genau das ist die Brücke. Gebt noch gerne noch mal eins zurück, Joachim. Weil alles Gute, was passiert, es gibt einen ersten Schritt. Es gibt einen ersten Schritt, bevor das Land geheilt wird, bevor Sünden vergeben werden, bevor Gott uns hört, bevor wir umkehren, bevor wir seine Gegenwart suchen, bevor wir beten. Der erste Schritt ist Demut. Ich glaube, Demut ist der erste Schritt für alles, was von Gott kommt und gut ist. Und wir sind in unserer Serie Blindspots. Ist ein bisschen herausfordernd, die Serie, gell? Aber ich finde sie gut. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr sie nicht gut findet, ihr müsst nur noch 2 Sonntage, einschließlich heute, ertragen. Und ich gebe dir heute 2 Titel zur Auswahl. Du darfst dir heute deine eigene Überschrift drüber schreiben und das sind die beiden Titel. Entweder du nennst die Predigt Hochmut, wie du dein Leben sicher an die Wand fährst, oder Demut, der einzige Weg zu wahrer Größe. Such es dir aus. Und ich glaube, wenn wir über Demut sprechen, dann haben wir ganz oft so eine Skala vor Augen, wo im einen Extrem ist Demut, das ist die gute Sache, und im anderen Extrem ist Hochmut, und das ist die schlechte Sache. Ich rede über Hochmut heute, nicht über Stolz. Da gibt es sprachlich natürlich Überschneidungen, aber wir sprechen von Hochmut. Und ich glaube, dass diese Skala nicht richtig ist, sondern ich glaube, dass die nächste Skala richtig ist, und zwar diese hier. Dass es 2 Extreme gibt und das eine ist Minderwertigkeit und das andere ist Hochmut und Demut etwas ist, was in der Mitte ist. Und ich werde dir gleich erklären, warum. Lass uns zuerst über diesen linken Teil der Skala sprechen, über Minderwertigkeit. Ich glaube, Demut bedeutet nicht, dass du nichts von dir hältst und dich selbst massiv herabstufst und so dieses, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Das ist keine Demut. Das ist Minderwertigkeit. Vor 2 Wochen habe ich dieses Gleichnis angesprochen, diese Geschichte von Jesus, wo einer 10, einer 5 und einer 1 Talent bekommt. Könnt ihr euch erinnern? Und derjenige, der 10 Talente bekommen hat, der hat nicht gesagt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, meine Taschen sind leer, ich bin ein armer Tropf, sondern er hat 10 Talente bekommen. Das war für jeden offensichtlich. Und wenn du 10 Talente bekommen hast, dann brauchst du nicht leugnen, dass du 10 Talente bekommen hast. Weil du weißt es und die Leute um dich außenrum wissen es genauso. Das ist so wie, kennt ihr das könnt ihr euch noch an die Schule erinnern? Und dann kriegt man so Klassenarbeiten zurück. Und dann gibt es so diesen einen, der sagt, oh Mann, oh nein, wie schlecht und oh Mann, ich hab's vermasselt. Und dann guckst du auf seine Arbeit und dann steht da 1-2. Ich so, ey, was bist du eigentlich für einer? Das ist keine Demut, das ist sogar als Demut verkleideter Stolz, weil das Motiv dahinter ist, er will von anderen hören, ja, so schlecht bist du doch gar nicht, du bist doch richtig gut. Und also dieser Wunsch nach Anerkennung schwingt da eigentlich mit. Ein Fishing for Compliments. Demut bedeutet nicht, sich abzuwerten und seine Fähigkeiten und Qualitäten zu verleugnen. Und deswegen gebe ich dir jetzt was ganz Praktisches mit. Und ich glaube, dass das eine Hilfestellung für viele von uns ist, weil ich kenne unsere demütigen Agape-Geschwister. Wenn dich jemand lobt, wenn es dir jemand sagt, dass du etwas gut gemacht hast, dann sag Danke. Sag einfach Danke. Du brauchst nicht sagen, ach hör doch auf, so gut warst du auch wieder nicht. Nein, wenn der Kuchen schmeckt, dann schmeckt der Kuchen. Fertig. Sag Danke. Das ist wichtig. So, Gott hat die Erde geschaffen. Und nach jedem Tag hat er sich hingestellt und hat nicht gesagt, oh, so gut war es jetzt auch wieder nicht. So. Er hat gesagt, ey, das ist gut. Das ist gut, was ich gemacht habe. Am Ende hat er sich sogar hingestellt und gesagt, es ist sehr gut. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das machen. Wenn du weit springen kannst, wenn du mit Zahlen jonglieren kannst, wenn du gut Kuchen backen kannst, dann weißt du das und die anderen wissen das auch. Und das ist gut so. Und auf der anderen Seite der Skala befindet sich Hochmut. Und ich möchte es heute so definieren. Hochmut ist die Weigerung des Menschen, die Herrschaft Gottes über sich anzuerkennen. Hochmut sagt, ich weiß es besser, ich kann es besser, ich kann es allein, ich brauche niemanden und ich brauche keinen Gott. Und Kirchenväter sind sich sogar einig, dass Hochmut die Wurzel aller Sünden ist. Und der Grund ist der, wenn du dich bewusst entscheidest, eine Sünde zu begehen, dann drückst du damit bewusst oder unbewusst aus, dass du meinst, besser zu wissen, was jetzt gut für dich ist, als Gott. Und du stellst dich in diesem Moment über die Weisheit Gottes in deinem Leben. Du bist hochmütig. Du sagst, ich weiß besser, was gut für mich ist, besser als Gott. Und das ist eigentlich ein ziemlich altes Problem. So dieser Wunsch, der in Menschen steckt, so zu sein, wie Gott ist oder sich über Gott zu erheben. Das finden wir im Garten Eden, mit der Frucht, wo die Schlange sie verführt hat und gesagt, ey, wenn ihr diese Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und dann haben sie das gemacht, weil es eine gute Sache ist, wie zu sein wie Gott, so meinten sie. Das ist übrigens auch das Problem des Teufels gewesen. In der Bibel lesen wir, dass der Teufel einmal einer der schönsten Engel des Lichts war. Luzifer sein Name. Und er hat es nicht ertragen, dass Gott alle Ehre bekommt. Er wollte sich selbst mit Gott auf Augenhöhe begeben oder sogar über Gott stellen. Und das ist der Grund, warum Gott ihn aus dem Himmel katapultiert hat. Und das, glaube ich, ist auch heute nach wie vor ein Riesenproblem, das in den Menschen steckt, das in uns steckt und das in unserer Gesellschaft steckt. Weil ich kann entscheiden. Ich kann entscheiden, wann ein Baby, dessen Herz im Mutterleib schlägt, ein Mensch ist und wann nicht. Ich kann über meine Identität entscheiden. Und ich weiß es besser als Gott und als die Biologie. Ich entscheide, auf welche Bibelstellen ich hören möchte und auf welche nicht. Ich entscheide, welche Stellen in der Bibel nicht mehr zeitgemäß sind. Klammer auf, meistens die nicht in mein selbst zusammengeschustertes Gottesbild passen. Und die Wurzel darin ist bewusst oder unbewusst immer die, ich weiß es besser als Gott. Und ich stelle mich über ihn. Und ein Problem daran ist, Gott schaut vielleicht ein Weilchen zu, aber nicht lange. Und Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 12, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Oder der weiseste Mann, der jemals gelebt hat, Sprüche 16, sagt König Salomo, Stolz steht vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Also ein bisschen Werbung für Hochmut, das ist der sichere Weg, wie du dein Leben, deine Familie, deine Karriere, deine Beziehungen an die Wand fährst. Du kannst die Uhr danach stellen. Und ich möchte es sogar anhand von einem Wirtschaftsbeispiel belegen. Jim Collins, ein US-Unternehmensexperte, hat mit einem wissenschaftlichen Team Unternehmen untersucht, und zwar die Unternehmen, die über lange Zeit erfolgreich waren und dann massiv gescheitert sind. Und er wollte wissen, warum sind diese Unternehmen gegen die Wand gefahren? Finde ich ein interessanter Ansatz. Nicht immer nur rauszufinden, was Unternehmen erfolgreich macht, sondern mal rauszufinden, warum sie kaputt gehen. Und er hat sie untersucht und gemeinsame Prinzipien definiert und so fünf Phasen. Und alle diese fünf Phasen haben diese untersuchten Unternehmen durchlaufen. Und die erste Phase nannte er die Euphorie des Erfolgs. Ein Unternehmen ist erfolgreich und in diesem Erfolg kommt irgendwann ein Haltungswechsel, wo der Erfolg nicht mehr äußeren Umständen zugeschrieben wird oder wir haben halt Glück gehabt oder ich war einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, sondern irgendwann dreht sich das Ganze und es kommt der Moment, wo die Unternehmen sagen, wir haben diesen Erfolg, weil es wir sind. Egal, was wir anfassen, wir sind die Firma, die alles zu Gold macht. Das ist die erste Phase. Und die zweite Phase nennt sich Hybris oder Überheblichkeit. Und aufgrund dieser Arroganz werden plötzlich massive Fehlentscheidungen getroffen. Andere Unternehmen müssen die Wirtschaftslage analysieren, wir nicht, weil wir sind erfolgreich. Man begibt sich in andere Branchen, in denen man eigentlich überhaupt keine Expertise und keine Erfahrung hat, weil man ja erfolgreich ist. Und wenn man da erfolgreich war, dann wird man auch hier erfolgreich sein. Und das ist der Start für einen massiven Zusammenbruch. Das finde ich sehr interessant, weil die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und Gottes Gesetze sind Gottes Gesetze. Ob du an ihn glaubst oder nicht. Wenn ich hier von der Bühne runterspringe, falle ich auf den Boden. Das nennt man Schwerkraft. Und wenn du hochmütig bist, bringt Gott dich zu Fall. Ob wir an Jesus glauben oder an irgendjemand anderen. Diese Gesetze stehen fest. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe. Und ich habe mit dem Motorrad, bekennt einander eure Schuld, auf dass Gott euch heile. Ich bin vor dem, hab schon fleißig geübt. Vorher. So. Vor der Fahrschule. Und bin rumgeflitzt über Feldwege und in Afrika Motorrad gefahren und so. Und dann bin ich hingegangen zur Fahrschule und ich bin da so reingegangen und habe gedacht, ey, Motorrad fahren kann ich. Und mein Ziel war, diesen Führerschein so billig wie möglich zu machen, so wenig Fahrstunden, wie es nur geht. Weil er war auch damals schon teuer, was sie heute mit den Preisen machen, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber gut. Und dann bin ich reingegangen und ich bin gut gefahren. Und der Prüfer oder mein Fahrlehrer hat relativ schnell gesagt, ja, du machst diese Pflicht schon und dann melden wir dich zur Prüfung an. Und dann hatte ich den Prüfungstag. Und genauso, wie ich jedes Mal in die Fahrschule gegangen bin, bin ich in diese Prüfung gegangen. Ja, Motorradfahren, du, das kann ich. Das läuft heute kurz durch die Prüfung durch und dann ist das Ding erledigt. Und dann ist in der Prüfung Folgendes passiert. Ich fahre Motorrad, alles okay. Und dann plötzlich muss ich in eine Kurve fahren und ich fahre voll in den Gegenverkehr. Zum Glück ist kein Auto gekommen, aber ich war bestimmt einen Meter über der Mittellinie. Eigentlich ein Grund, weshalb du sofort durch die Prüfung durchfliegst. Ich bin weitergefahren, dann waren wir irgendwo da hinten bei der DM-Arena und dann sagt er so über Funk, kriegst du so Kommandos, wo du langfahren musst. Und dann sagt er, ja, jetzt bieg da vorne ab und so. Und dann fahre ich einfach in eine Einbahnstraße rein, aber von der falschen Seite. Der zweite Grund, warum du eigentlich zu 100% durchgefallen bist. Und dann ganz am Ende sagt der Prüfer zu mir über Funk, so jetzt fahr zum Ende auf das Gelände des TÜV Süd. So rechts musste man irgendwo abbiegen auf so eine Firmeneinfahrt. Und ich fahre eins zu früh rechts rein bei McDonald's in den Drive-In. Und dann stehe ich da und warte, das ist eine wahre Geschichte. So Geschichten schreibt das Leben. Schade, dass man sowas nicht jede Woche erlebt. Da hätte ich jede Woche so eine Geschichte für die Predigt. Und dann stehe ich da und schwitze und warte. Und mein Prüfer, mein Fahrlehrer sitzen im Auto, so vor mir, so ein paar Meter entfernt. Ich sehe, wie sie miteinander reden, höre natürlich nichts. Und dann sitze ich da und warte. Und ihr könnt euch vorstellen, was in mir abgegangen ist in diesem Moment. Ich habe gesagt, Gott, es tut mir so leid. Bitte verzeih mir. Wie um alles in der Welt bin ich in diese Prüfung gegangen. Ich habe es richtig vermasselt. Und dann habe ich Folgendes gebetet. Gott, bitte schenk mir Gnade. Bitte schenk Gnade. Bitte schenk Gnade. Ich habe das, glaube ich, 100 Mal gesagt. Bitte schenk Gnade. Bitte schenk Gnade. Und dann kommt irgendwann der Prüfer aus diesem Fahrzeug ausgestiegen, läuft zu mir und die ersten Worte, die er sagt, Herr Winkels, das war Gnade pur. Sie haben bestanden. Ey, das war ein Moment, wo ich am eigenen Leib gemerkt habe, Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich war so dankbar dafür, dass wir einen gnädigen Gott haben. Wenn man sich auch in letzter Sekunde demütigt, reicht es noch für seine Gnade. Demut bedeutet nicht, zu wenig von sich zu halten oder zu viel von sich zu halten, sondern ich glaube, Demut bedeutet, richtig von sich zu denken. Ich belege es euch mit Paulus, Römer Kapitel 12, Vers 3. Da schreibt er: Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir uns richtig selbst einschätzen. Oh, sorry, mein Hals kratzt übel. Vielleicht könnte irgendjemand so einen Schluck Wasser oder so, wenn jemand was dabei hat. Oder so einen Flachmann aus der Tasche holen. Irgendwas. Und ihr braucht nicht alle gleichzeitig aufstehen. Vielen Dank. Danke dir. Hat mich ein bisschen irritiert, aber ich mache mit. Danke dir, Fabi. Ich glaube, Demut ist die Perspektive. Okay, konzentriert euch wieder. Demut ist die Perspektive auf ein Selbst in Relation zu Gott. Ich glaube, Demut bedeutet, sich selbst durch Gottes Augen zu sehen. Und wenn du auf dich selbst schaust und dich neben Gott stellst, dann realisierst du Folgendes. Gott ist so viel größer, so viel heiliger, so viel herrlicher, so viel mächtiger. Und in Relation zu Gott, unser Gott ist so unbeschreiblich groß. Die Bibel sagt, dass er das Universum mit seiner Handspanne bemisst. Dass er die Ozeane in seiner hohlen Hand bemessen hat. Dass er die Sterne hinhaucht, seine Größe. Wenn du denkst, dass Gott groß ist, dann liegst du falsch. Er ist so viel größer. Wir können uns nicht ausmalen, wie mächtig und herrlich und wunderschön Gott ist. Und wenn wir uns neben diesen Gott stellen, dann stellen wir fest, ich bin nichts und niemand. Ich bin ein Windhauch im Vergleich zu ihm. Ich bin wie Staub. Und wenn du dich selbst durch die Augen Gottes betrachtest, dann siehst du gleichzeitig, dieser Gott liebt mich. Dieser Gott hat mich angenommen. Dieser Gott hat mich gerechtfertigt. Dieser Gott, wenn ich Jesus als meinen Herrn bekenne, macht aus mir eine neue Schöpfung. Dieser Gott sagt, ich bin ein Miterbe in Christus. Dieser Gott sagt, ich bin sein Kind. Und das ist die Breite unseres Seins. Wir sind nichts und bedeuten Gott doch alles. Das ist die Spannung, in der wir leben. Jeder von uns hat irgendwo Schlagseite. Aber wir sollten probieren, da in der Mitte sitzen zu bleiben. Diese Spannung aushalten. Und die zieht sich durch die Bibel. Ey, Paulus sagt, er ist der geringste von allen Aposteln und nichts wert. Und dann lesen wir so einen Vers, aufgrund der Vollmacht Gottes, ich bin Verwalter der Gnade Gottes, Apostel Christi. Oder von David lesen wir, als Saul ihn gejagt hat. Ey, ich bin wie ein Floh, du jagst einen Floh. Ich bin wie eine Heuschrecke. Wer ist der Mensch Gott, dass du an ihn denkst? Und dann schreibt er, ich bin wunderbar gemacht. Ich bin der Geliebte Gottes. Ich bin der Gesalbte Gottes. Das ist die Breite unseres Seins. Und darin dürfen wir uns richtig selbst einschätzen. Und ich will zum Ende des Mittelteils einfach noch drei Thesen über Demut weitergeben. Ich glaube, Demut ist die erste. Demut erkennt an, dass Gott Gott ist und ich aus seiner Gnade lebe. Ihr Lieben, dass wir hier sind, dass wir leben, dass wir lieben, dass wir atmen, dass unsere Herzen schlagen, dass wir spüren können, dass wir weinen können. Das ist die Gnade Gottes. Wir haben einen Gott, der uns hält und Demut sagt, ich habe vielleicht nichts im Griff, aber ich habe einen Gott, der mich im Griff hat. Ich habe einen Gott, der mich festhält. Ich habe einen Gott, der mich befähigt. Und ich kann gute Dinge machen, aber die guten Dinge, die ich mache, sind auch nur Gnade Gottes, weil er mich dazu ausgerüstet hat. Demut sagt, ich habe nichts im Griff, aber mein Gott hat mich im Griff. Demut sagt, ohne Gott werde ich scheitern, aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Demut sagt, ohne Gott kann ich nichts tun, aber mit Jesus kann ich viel Frucht bringen. Demut sagt, ohne Gott werde ich verlieren, aber mit ihm bin ich mehr als ein Überwinder. Demut sagt, nicht durch Schwert oder Macht, sondern durch den Geist Gottes. Es ist Gnade allein. Und die zweite These zu Demut. Demut erkennt an, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist. Bitte Joachim, mach mal diesen großen blauen Fleck. Schau mal her. Stell dir mal vor, dass das gesamte Wissen und die gesamte Weisheit aller Zeit ist. Okay? Dieser Fleck. Und guck mal hier unten. Siehst du diese roten Punkte? Der eine rote Punkt ist, was du alles weißt. Und der Punkt nebendran ist, was ich weiß und was dein Nachbar weiß. Und die Sache ist die, du weißt ein bisschen was, ich weiß ein bisschen was, zusammen wissen wir ein bisschen mehr, aber immer noch wenig. Aber wir brauchen einander. Und ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und egal wie viele akademische Grade du hast und Doktor, Professor, sonstige Titel, du hast die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Demut erkennt an, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist. Und ich möchte uns dazu aufrufen, dass wir eine Gemeinde sind, die auch eine theologische Demut hat. Was meine ich damit? Wir haben Glaubensgrundsätze. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Punkt. Da diskutiere ich nicht mit uns. So, wenn du darüber diskutieren willst, dann musst du dir eine andere Gemeinde suchen. Daran werden wir nichts verändern. Die Bibel ist das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert. Punkt. Wir haben Glaubensgrundsätze. Die Bibel sagt, dass die Summe der Schrift Wahrheit ist. Und da gibt es Dinge, da braucht man nicht viel auslegen, sondern es gibt 800 Bibelstellen dazu und so ist es. So, da stehen wir drauf. Aber es gibt viele biblische Themen, wo wir die Bibel sauber auslegen müssen und interpretieren. Und wir ringen um Wahrheit und wir machen Fehler dabei. Und es kann sein, dass du recht hast. Es kann auch sein, dass du falsch liegst. Es kann sein, dass meine Meinung stimmt. Es kann auch sein, dass ich zu einem Thema in 2, 3, 4, 5 Jahren vielleicht eine ganz andere Meinung habe. Und deswegen verkaufe ich meine heutige Erkenntnis nicht als ewige Wahrheit. Und ich finde das sehr wichtig. Ich will es anhand von Beispielen untermauern. Wenn es um das Thema Endzeit geht, letzte Tage und so weiter. Da weiß ja jeder Bescheid, wie das sein wird und alle sagen was anderes. So, wann kommt Jesus wieder? Kommt erst das und dann ist die Unterdrückung, Entrückung. Ihr Lehrer. So, was passiert wann? Was werden wir mitbekommen? Wie wird es am Ende genau sein? So, wer ist Antichrist? Gibt es denn überhaupt? Ist der falsche Prophet? So, ja, so what? Können wir darüber diskutieren? Wir können Dinge auslegen, wir können um Wahrheit ringen, das ist gut, das wollen wir auch tun. Aber am Ende lassen wir uns überraschen und dann wissen wir, wie es wirklich ist. Auch das Wirken des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Nur weil etwas passiert, was du noch nie erlebt hast, heißt es nicht, dass es aus der Hölle kommt. Nur weil etwas passiert, was du nicht einordnen kannst oder was dir etwas suspekt ist, heißt es nicht, dass es Dämonen sind, die hier gerade am Werk sind. Und da rufe ich uns auch auf zu einer theologischen Demut. Die Bibel sagt, prüfet und das Gute behaltet. Und wir prüfen die Botschaft, die verkündet wird. Und wenn Jesus Christus als der gekreuzigte und auferstandene Herr bekannt wird und der Fokus auf seinem Namen liegt, wenn der Inhalt stimmt, dann halte dich bei der Bewertung von Phänomenen zurück. Ich beiße mir lieber die Zunge ab, als das Wirken des Heiligen Geistes einer bösen Macht in die Schuhe zu schieben. Und umgekehrt genauso. Und by the way, gibt es übrigens nicht nur den Heiligen Geist, der wirkt und Dämonen, die wirken, sondern es gibt übrigens auch noch eine menschliche Seele, die viele Dummheiten macht. War mir wichtig, an dieser Stelle zu sagen. Demut sagt, ich will dazulernen und es gibt Dinge, die ich nicht verstehe. Und es ist okay. Und wenn dir irgendein Christ über den Weg läuft, der alles weiß und der die umfassende Erkenntnis hat, dann lauf um dein Leben. Die letzte These über Demut. Demut gibt Gott allein die Ehre. Jesaja 48, Vers 11. Gott spricht, um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Gott gebührt alle Ehre. Und dann gibt es auch Bibelstellen, die sagen, Gott ehrt die, die ihn ehren und wir sollen einander übertreffen mit Ehrerbietung und Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich will ja nicht, dass es eine andere Predigt. Okay? Ich rede nicht drüber, dass du niemals Ehre in deinem Leben bekommst. Ich glaube, das Entscheidende ist, was du mit der Ehre machst, die du bekommst. Ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Behältst du sie für dich oder gibst du sie weiter? Und ich wurde so an diese Szene erinnert in der Vorbereitung. In der Offenbarung gibt es so eine Szene, wo 24 Älteste, ich will nicht darauf eingehen, wer das ist, aber 24 Älteste stehen vor dem Thron Gottes und sie haben Kronen auf dem Kopf und sie werfen diese Kronen vor Gott nieder. Und das finde ich interessant, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kronen selber mit in den Himmel gebracht haben. Ich glaube, dass Gott sie gekrönt hat. Und dennoch nehmen sie diese Kronen und werfen sie vor Gott nieder. Und ich will dich daran erinnern, dass Jesus Christus unser König ist, der es weiß, wie es ist, mit Dornenkronen gekrönt zu sein und der weiß, wie es ist, in Herrlichkeit gekrönt zu sein. Und deswegen darfst du die Dornenkronen, die auf deinen Kopf gesetzt werden, alle Sorgen, die du dir machst, alle Verletzungen und all Schmerz, darfst du vor Jesus niederwerfen. Und alle Kronen, die Menschen auf deinen Kopf setzen, alle Ehrerbietung, alle Lob, alle Schulterklopfer und all Dank, darfst du genauso vor Jesus niederwerfen. Weil Demut sagt, Gott allein sei alle Ehre. Und ich fasse die Predigt zusammen in zwei Bibelversen, 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 5 bis 6. Da schreibt der Apostel Petrus, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle über 60 sagen Amen. Aber es ist noch nicht fertig. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Man kann sich sogar einem frechen Teenager unterordnen und ihn mit Ehrerbietung begegnen. Und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich liebe diese beiden Verse. Deine Erhöhung, dein Aufstieg bekommst du nicht durch das Erklimmen einer Karriereleiter oder durch Ellbogen, die du rausfährst oder durch Manipulation oder durch Selbstpräsentieren oder, sondern deine Erhöhung ist die Folge deiner Erniedrigung vor Gott. Deine Erhöhung findest du auf deinen Knien. Und zwar nicht zu deiner Zeit, sondern zu seiner Zeit. Und wir werden aufgerufen, uns in Demut zu bekleiden. Das Wort, was hier verwendet wird, bedeutet wörtlich eigentlich in Demut zu schürzen. Und es war eine, und dieses Wort, was hier verwendet wird für schürzen, ist so eine Schürze, die damals Sklaven getragen haben. Wenn du diese Schürze angezogen hast, dann wusste jeder, du bist ein Sklave. Und das ist der Hintergrund von diesem Satz. Wir dürfen uns in Demut schürzen. Auf die Stufe eines Dieners, eines Sklaven begegnen. Und die Sache mit Demut ist die, das ist keine einmalige Entscheidung, sondern wir begleiten uns mit Demut. Wie oft ziehst du dich an? Hoffentlich jeden Tag. Sei dankbar drum, dass ich mir vergriffen habe, was ich gerade eben sagen wollte. Wir begleiten uns jeden Tag und genauso dürfen wir uns auch in Demut begleiten. Es ist eine tägliche Entscheidung, nichts Einmaliges, weil so schleichend wie Hochmut kommt, so schleichend geht die Demut. Und am Ende will ich dir noch die Frage beantworten, die du mir die ganze Zeit stellen möchtest. Wie werde ich jetzt demütig? Danke fürs Nachfragen. Und das Interessante ist, ich glaube, Demut ist nichts, was Gott für dich tun wird. Demut, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Demut ist eines der einzigen Dinge, die Gott nicht für dich tut. Wenn du Weisheit brauchst, sagt die Bibel, bitte Gott um Weisheit und er gibt sie gerne. Wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben haben möchtest, sagt die Bibel, bitte den Vater und ihr, die ihr doch böse seid und so weiter und so fort. Wie viel lieber gibt der Vater denen den Heiligen Geist, die ihn darum bitten? Wenn du dich nach Geistesgaben sehnst, sollen wir danach eifern, wir dürfen Gott bitten und der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Selbst die Frucht des Geistes wächst in uns heran, Gott lässt sie in uns wachsen. Aber Demut ist das Einzige, was Gott nicht für dich übernimmt. Demut ist die Entscheidung, die du selbst triffst. Gott kann dich demütigen, aber ob du in Demut reagierst, entscheidest ganz allein du. Und währenddessen Yannick sich auf den Weg macht, um schön im Hintergrund zu spielen, lese ich uns noch, Hiob haben wir auch drauf, gell? Joachim, als Bibeltext. Genau, will ich uns das noch vorlesen, weil ich glaube, dass das eine gute Landung ist. Wie werde ich demütig? Und ein enorm tolles Beispiel ist Hiob. Weil Hiob meint von sich, er wäre gerecht. Und er meint von sich, dass er mit Gott diskutieren und verhandeln kann über seine Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, ob du Hiob schon gelesen hast im Alten Testament. Ich finde so, die ersten 38 Kapitel machen keinen Spaß. So geht es mir beim Hiob-Lesen. Und dann aber, ich glaube, ab Kapitel 38, 39, 40 und 41, über vier Kapitel ergreift Gott das Wort und er macht Hiob richtig zur Schnecke. Und er sagt Dinge wie, ey Hiob, als ich die Welt geschaffen habe, wo warst du da? Gürte deine Lenden, sei wie ein Mann. Als ich den Leviathan, so ein Seeungeheuer, da bezwungen, wo warst du? Erlegst du die Beute für die Löwen? Sagst du der Gazelle, wann sie ihr Kind werfen soll? Machst du das? Wo bist du dabei? Über vier Kapitel lohnt sich echt, sich mal durchzulesen. und er frontet ihn, wie man heutzutage sagen würde, aufs Äußerste. Und dann kommt so eine Veränderung in Hiob. Und dann kommt dieser Vers hier. Hiob ergreift das Wort, nachdem Gott ihn 4 Kapitel lang niedergeschmettert hat. Und Hiob sagt, er zitiert Gott. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Jetzt zitiert er Gott. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Und er zitiert wieder Gott. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Und dieser letzte Satz ist dieser Schritt der Demut, den Hiob geht. Und Hiob demütigt sich vor Gott. Er erkennt an, Gott, du bist Gott. Und ich habe von Dingen geredet, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Ich bin schuldig. Bitte vergib mir. Und er tut Buße in Staub und Asche. Und Gott braucht nicht lange, um darauf zu reagieren. Und er fängt an, Hiob zu segnen und ihn zu erhöhen. Denn dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und immer wieder erkenne ich in der Bibel, dass Menschen, die sich vor Gott demütigen, dass es zuerst eine innere Haltung, eine innere Einsicht ist. Es beginnt mit diesem Moment, sich in Relation zu Gott zu sehen und zu erkennen, puh, Gott, du bist ganz schön um einiges größer und stärker und mächtiger, als ich es mir jemals vorstellen könnte. Und diese innere Haltung bekommt einen äußeren Ausdruck. Es kann ein Gebet sein. Es kann auch sein, dass du vielleicht auch die Entscheidung triffst, als Reaktion auf dieses Wort Gottes heute, ich will mir die Woche auch einen Tag nehmen, wo ich vielleicht sogar faste, Gott auszudrücken, Gott, du bist mein Herr und ich brauche dich mehr als alles andere. Es kann sein, dass du vielleicht auf die Knie gehen möchtest. Aber es ist zuerst eine innere Haltung, die einen Ausdruck bekommt. Und ich habe für heute so auf dem Herzen, ich glaube, dass hier Menschen sind, die an Gott glauben, die an seine Existenz glauben, die Dinge aus der Bibel kennen, aber die vielleicht sagen, ey, so eine richtige Gottesbegegnung hatte ich bis heute eigentlich noch nie. Oder vielleicht auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und ich glaube, wir brauchen diese Gottesbegegnung in unserem Leben. Vielleicht bist du hier und du klingst dich ein und sagst zu Gott eigentlich, wenn ich mein Leben betrachte, kritisch betrachte, dann kenne ich dich eigentlich vom Hörensagen. Und vielleicht möchtest du heute mit Hiob dieses Gebet sprechen und sagen, Gott, ich will dich nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern ich will dich sehen und erkennen, so wie du wirklich bist. Und der Schritt dorthin ist der Schritt der Demut. Zu sagen, Gott, ich beuge mich vor dir. Jesus, du sollst mein Herr und mein König sein. Nicht nur mein netter Ratgeber, der mir ein paar Tipps gibt und ich suche mir aus, welche ich befolge und welche nicht, sondern du sollst der Herr über meinem Leben sein. Ich möchte uns bitten, dass wir einfach still sitzen bleiben, ein bisschen genießen, wie Janik Klavier spielt. Gib Gott die Ehre. Und bitte dich, Joachim, dass du diesen Bibelvers noch auch dran lässt. Ich möchte einfach jedem einfach 2, 3, 4 Minuten die Möglichkeit geben, zu reflektieren, diesen Vers nochmal durchzulesen und vielleicht auch Buße zu tun und zu sagen, Gott, ich will mich heute ganz neu vor dir beugen.